Manchmal frage ich mich, was kann ein Mensch mit seinen dürren Worten jetzt noch beitragen? Nachdem wir diese Lieder gehört haben, nachdem wir die Lesung gehört haben, da möchte ich einfach eigentlich jetzt mich hinsetzen und nachdenken. Aber wir haben eine Predigt und ich denke, der Herr hat mir gesagt, ich soll hier jetzt stehen und mal ein Wort zu euch sprechen. Und deshalb gehen wir auch in den uns heute vorliegenden Predigttext mitten hinein. Er steht im 11. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Es sind die Verse 33 bis 36, also ein kleiner Abschnitt, der es aber in sich hat. In der Luther-Übersetzung hier oder Übersetzung, die mir vorliegt, heißt die Überschrift Bildworte vom Licht. Niemand zündet ein Licht an und setzt es in einen Winkel, auch nicht unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit wer hineingehend das Licht sehe. Dein Auge ist das Licht des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so ist dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. So schaue darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis sei. Wenn nun dein Leib ganz Licht ist und kein Teil an ihm finster ist, dann wird er ganz hell sein, wie wenn dich das Licht erleuchtet mit hellem Schein. Soweit die Worte des Evangeliums heute. Wie ihr bemerkt habt, das ist ein sehr bildlicher Text. Jesus benutzt diese Symbolik, diese starke Symbolik von Licht und Finsternis und Dunkelheit, vom Auge als der Quelle, durch die das Licht hineinkommt. Das tun wir auch in unserem alltäglichen Sprachgebrauch. Ja, wir verbinden ja auch mit Licht und Dunkelheit eine Symbolik. Tod und Schatten, Leben, Verstehen und nicht begreifen, Lüge und Wahrheit, Gutes und Böses. Ihr kennt auch diesen Spruch, da ging mir ein Licht auf für das Verstehen. Ihr seht, wie ich die Predigt heute bezeichnet habe, wie wird der Mensch hell? Wie wird der Mensch hell, wie wird er Licht? Das setzt doch voraus oder impliziert, dass der Mensch dunkel ist. Sonst bräuchte er ja nicht hell zu werden. Ist das so? Darf ich mal fragen, wer glaubt das, dass der Mensch dunkel ist? Oh, das sind erstaunlich viele. Diese Frage ist gar nicht so einfach, wie ihr denkt. Wie ihr vielleicht denkt. Ja. Der Mensch ist böse. Der Mensch ist schlecht. Der Mensch ist dunkel. Ist eigentlich gar keine neue Erkenntnis. Ungefähr 100 bis 200 vor Christus gab es einen lateinischen Dichter namens Titus Maccius Plautus, der hat eine Komödie, glaube ich, war es, geschrieben, die hieß Eseleien. Und aus dieser stammt das bekannte Wort, der Mensch ist des Menschen Wolf. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Die Menschen zerreißen sich gegenseitig. Sie beißen sich, sie gehen aufeinander los, weil das, was in ihnen ist, böse ist, weil es schlecht ist, weil da Triebe herrschen in der Seele des Menschen, im Herzen des Menschen. 2000 Jahre später sagt ein bekannter, knapp 2000 Jahre später, sagt ein bekannter französischer Philosoph Jean-Jacques Rousseau, der Mensch ist von Natur aus gut. Der Mensch ist von Natur aus gut. Das Böse kommt immer aus der Umwelt. Es kommt aus der Gesellschaft. Ich zitiere mal, er verteufelte deshalb die Umwelt und die Gesellschaft am Bösen, an den Verbrechen und den Kriegen, am Neid und am Hass, an der Missgunst und der Gehässigkeit. Daran seien nur die äußeren Einflüsse schuld. Klammer auf, wenn das Böse aus der Gesellschaft kommt, wer ist denn die Gesellschaft? Das sind doch wir, oder? Klammer zu. Die Bibel hat ein ganz klares Bild, und der Andreas gibt uns gleich die Verse dazu. Die Bibel hat ein ganz klares Bild von dem inneren Zustand des Menschen, von dem Zustand meiner und deiner Seele, von dem Zustand meines und deines Herzens. Dieses Bild ist erschütternd. Und ich habe nur ein paar Verse mal zusammengestellt. Das geht durch die ganze Schrift. Dieses berühmte Wort von Paulus aus Römer 7, 18, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Nichts Gutes wohnt. Viele moderne Theologen sagen, das ist paulinische Theologie. Den Gegenbeweis haben wir hier in den wenigen zitierten Versen, dass das nicht so ist. Im 1. Mose 8 sagt Gott, denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Im Psalm 51,5 zum Beispiel, da heißt es, siehe, ich bin in sündlichem Wesen geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Und so weiter und so fort. Die Bibel hat ein klares Bild über unseren inneren Zustand. Liebe Freunde, wir müssen dazu kommen, das zu bejahen, das zu sehen, so krass im Alltag auch. Aber hat der Rousseau nicht ein bisschen recht? Ist der Mensch denn wirklich so schlecht? Lasst mich das mal problematisieren. Ich erinnere mich sehr gut an die Flutkatastrophe an der Ahr und in anderen Gebieten in Deutschland. Ich erinnere mich ganz gut, weil ich auch bei zwei kleinen Einsätzen dabei sein durfte. Und vielleicht einige von euch auch, Andreas zum Beispiel. Da haben wir Menschen gesehen und Menschen getroffen, die völlig unabhängig von ihrem Glauben mit ganzen Kräften die Menschen an der Ahr unterstützt haben, die geholfen haben über menschliches Vermögen hinaus, die sich eingesetzt haben, ohne auf ihre eigenen Bedürfnisse zu schauen. Völlig unabhängig von irgendeinem Glauben oder irgendeiner Philosophie. Da gibt es Hilfsorganisationen, die in Erdbebengebieten, in denen Menschen verschüttet worden sind, tagelang, nächtelang suchen nach den Verschütteten ohne Rücksicht auf eigene Verluste. Ist das gut? Ich glaube, das ist gut. Da gibt es Mutterliebe oder Vaterliebe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und ich bin sicher, mindestens die Mütter kennen das. Wir haben das jetzt akut mit unserem neuen Enkelsohn Noah. Da fragt man sich, wo kommt das her? Die Mutterliebe, die Vaterliebe. Ich erinnere mich an meinen Arbeitsplatz an der Schule, als ich neu war an dieser Schule und ein junger Referendar mein Referendariat gerade abgeschlossen hatten, wie sehr haben mir die Kollegen so freundlich und so selbstlos geholfen, ohne darauf zu schauen, was sie für Vorteile hatten aus der Hilfe, die sie mir gewährten. Ist das schlecht? Ist der Mensch so schlecht? Ich sag euch mal was. Auch die Bibel sagt uns, dass der Mensch Gutes tut. Und ich meine den Menschen als Menschen. Ich meine den Menschen in seiner menschlichen Natur. Ich meine nicht den Menschen in Christus. Die Bibel sagt uns, wenn auch nur sehr zart, wenn auch nur sehr indirekt, dass der Mensch Gutes tut. Sie macht das nicht so plakativ. Sie wälzt das nicht aus, weil das Gute, das wir tun, nicht das Problem ist. Da kommen wir gleich dazu. Zeigst du mal die nächsten Verse, Andreas? Ihr kennt diese Szene, diese Geschichte von Jesus und dem reichen Jüngling. Da kommt der reiche Jüngling zu Jesus und sagt, wie kann ich das ewige Leben kriegen? Und Jesus weist ihn auf die Gebote hin, die sich auf den Mitmenschen beziehen. Und sagt, du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen und so weiter und so fort. Und dann sagt dieser Jüngling, der hat da den Schneid, zu sagen, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Und dann sagt Jesus nicht, da irrst du dich aber. Du bist nämlich von Grund auf schlecht. Sondern im Markus-Evangelium lesen wir, und Jesus blickte ihn an, und er gewann ihn lieb. Wir haben noch einen Vers, den ihr da seht, Matthäus 7,11. Andreas hat den letzten Sonntag in seiner Predigt zitiert. Wenn ihr, die ihr arg seid, sagt Jesus zu seinen Jüngern oder zu dem Volk, wenn ihr, die ihr arg seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater euch geben? Hier geht es um die Frage, ihr seid arg, sagt Jesus, ihr seid böse, ihr seid schlecht, aber ihr gebt euren Kindern gute Gaben. Und deutlicher, noch deutlicher wird es im Prediger 27, einer meiner Lieblingsverse, weil er sehr aufschlussreich ist. Da heißt es in meiner Übersetzung, es ist kein Mensch auf Erden so gerecht, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Da steckt implizit drin, und hier ist nicht der Mensch in Christus gemeint oder der Mensch, der mit Gott unterwegs ist, sondern hier ist der natürliche Mensch gemeint, als Mensch. Es ist kein Mensch auf Erden so gerecht, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Hier wird impliziert, der Mensch tut Gutes. Aber jetzt haben wir das Problem. Wie können wir das weiter deuten? Hier haben wir das Problem, dass der Mensch nicht nur Gutes tut, sondern auch Böses und ein noch weiterführendes Problem, dass er noch nicht einmal Gutes tun kann, ohne dabei gleichzeitig zu sündigen. Wenn du zum Beispiel an deine Motive denkst, warum du etwas tust, ja? Wenn du da mal reinschaust in dein Herz, wenn du da mal reinschaust tief in deine Seele, Gott möge dir diese Erkenntnis schenken und möge dir helfen, dass du nicht in Ohnmacht fällst. Wenn du da reinschaust, dann siehst du, du kannst doch nicht einmal Gutes tun, ohne gleichzeitig zu sündigen. Nicht das Gute, das der Mensch tut, ist ein Problem. Sondern das Böse, was er tut, ist das Problem, weil es nämlich den ganzen Menschen, die ganze Seele, das ganze Herz durchsetzt. Das ist wie der berühmte Tropfen Tinte, der in ein Wasserglas fällt und das schöne, klare Wasser ganz verschmutzt. Ich hatte hier mal erzählt, bei einer Predigt, dass wir mal einen Rohrbruch hatten, und ich machte zu Hause den Wasserhahn auf und es kam nur braune Brühe raus. Die ganze Zeit nur braune Brühe, weil es in der Nachbarschaft einen Rohrbruch gab. Das schöne, reine, klare, schmackhafte Warnbachtalsperrenwasser war durchsetzt von dem Schmutz, der in die Öffnung des Rohres, in den Bruch des Rohres hineinfloss. So ist das mit unserer Seele. Und deshalb sagt Jesus auch in diesem Gespräch, am Anfang dieses Gespräches mit dem reichen Jüngling, nachdem der reiche Jüngling ihn angesprochen hatte mit: Guter Meister, was muss ich tun, das ewige Leben zu ererben? Guter Meister. Wisst ihr die Antwort, die Jesus gab? Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Niemand ist gut als Gott allein, weil das Böse auch uns durchsetzt. Aber Gott ist rein. Gott ist makellos rein. Er ist ohne Schatten. Er ist voller Herrlichkeit. Er ist ohne Sünde. Er ist die Herrlichkeit. Er ist das Licht. Es gibt keinen Makel an ihm. Ihr Lieben, ihr wisst selbst, wenn ihr, was weiß ich, denkt, irgendwas kann ich ganz gut. Und dann kommt einer, der kann das noch viel besser als du, dann wird das, was du kannst, zum Schatten. Im Angesicht Gottes ist der Mensch durchsetzt vom Bösen und hat keine Leuchtkraft. Soweit der Prolog zu unserem Bibeltext. Ich habe diesen Prolog ein wenig ausgeführt, damit wir den Bibeltext auch verstehen. Und wir beginnen einmal mit dem 34. Vers. Der 33. kommt später. Wir beginnen mit dem 34. Vers, bitte. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. Schwierig, ne? Lass mich das erstmal ganz physisch deuten, ganz physikalisch. Und dazu, Andreas, gibst du mir mal bitte die nächste Folie. Ich habe es mal gegenübergestellt, was das Auge sein kann. Wenn das Auge lauter ist, sprich, wenn es hell ist, wenn es gesund ist, wenn es nicht krank ist, wenn es funktionsfähig ist, wenn das Auge gut ist, ich rede jetzt rein von den physischen, von den körperlichen Bedingungen, wenn das Auge gut ist, dann kann es das Licht aufnehmen und dann ist auch der ganze Leib Licht, weil du deinen Leib sehen kannst, weil du deinen Körper sehen kannst, der steht im Licht, weil das Licht in dein Auge fällt und du nimmst es auf. Wenn aber dein Auge böse ist, sprich, wenn es blind ist, wenn es krank ist, wenn es nicht funktioniert oder wenn du es bewusst verschlossen hast, dann kannst du auch das Licht nicht sehen. Dann kann das Licht auch nicht hineindringen in dein Auge und dein ganzer Leib ist finster, du kannst ihn nicht sehen. Und jetzt, dann kannst du in einem Raum stehen, der völlig unordentlich ist, der in dem Chaos herrscht. Und du kannst das Chaos nicht sehen. Du kannst nicht erkennen, ob das Design schön ist, ob das aufgeräumt ist oder ob da Chaos und Durcheinander in dem Raum ist, weil deine Augen blind sind. Und jetzt die geistliche Deutung dieser physikalischen Gegebenheiten, die geistliche Deutung. Bevor wir da in die Tiefe gehen, müssen wir uns fragen, woher kommt denn das Licht? Dann sehen wir die nächste Folie. Woher kommt denn das Licht? Und wir haben das eben sehr schön gehört in der Lesung, die Helen uns gelesen hat. Es gibt ein einziges Licht für diese Welt, für dich. Da heißt es in Johannes 1, in ihm war das Leben, in Jesus war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen oder nicht ergriffen. In Johannes 1, 9, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Jesus selbst ist das Licht. Er ist die Lichtquelle. Wenn unser geistliches Auge blind ist, nicht funktioniert, geschlossen ist, dann können wir Jesus nicht sehen. Dann mag er noch so hell strahlen. Wir können ihn nicht erkennen. Wir können sein Wesen nicht erkennen. Wir können sein Evangelium nicht verstehen. Wir können seine frohe Botschaft, seine guten Worte nicht entschlüsseln. Wir können ihn als den Retter und den Heiland nicht erkennen und nicht sehen, wenn unser Auge blind ist, wenn es böse ist. Und deshalb ist dann auch unser Innenleben finster. Unser Herz ist finster. Unsere Gedanken sind finster. Wenn aber unser geistliches Auge geöffnet ist, dann kann es das Licht sehen und es kann das Licht empfangen. Dann kann es erkennen, wer Jesus ist und was er getan hat. Dann kann es erkennen, was das Evangelium ist und bedeutet. Dann kann auch der Leib Licht werden in dem Sinne, dann kann unser Herz Licht werden, dann kann unser Innenleben, unser innerer Mensch hell werden, weil die Helligkeit die Dunkelheit durchflutet. Dann können wir neu werden, dann können wir, die Bibel sagt, wiedergeboren werden. Doch es gibt ein Problem. Wir werden alle blind geboren, geistlich blind. Wir werden alle im Dunkel geboren. Und wie öffnet Gott uns die Augen? Beziehungsweise wer öffnet uns die Augen? Gott muss uns die Augen öffnen. Er allein. Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht beide der Herr. Und das ist nicht nur körperlich gemeint, das ist auch geistlich gemeint. Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht beide der Herr. Als Jesus mit seinen Jüngern nach der Auferstehung unterwegs war, da heißt es in Lukas 24, da öffnete Jesus ihnen das Verständnis für die Schriften. Sie kapierten nicht, was da passiert war. Sie verstanden nicht, was das bedeutete. Jesus starb und er stand wieder auf. Sie konnten sein Leben und sein Wirken nicht einordnen. Und Jesus musste ihnen das Verständnis öffnen, den Geist öffnen, damit sie die Schriften verstanden. Das Alte Testament in dem Falle, das von Jesus schreibt. Wenn ihr Apostelgeschichte 16 liest, dann hört ihr da von einer Purpurhändlerin namens Lydia. Und von der heißt es, ihr öffnete Gott das Herz, damit sie genau Acht gab auf das, was Paulus predigte. Oder was Petrus, weiß nicht mehr. Ihr öffnete Gott das Herz. Gott ist es, der unser Herz öffnet. Gott ist es, der unsere Ohren und Augen aufmachen muss. Unser Denken, unser Verständnis. Wir sind blind geboren, liebe Freunde. Geistlich blind, und Gott ist es, der uns die Augen aufreißen muss und die Ohren, dass wir sein Evangelium verstehen, dass wir die Wahrheit Jesus verstehen, dass wir Jesus sehen, sein Wesen erkennen, sein Heil, seinen Plan. Ja. Ja, mögt ihr dann sagen, ja, kann ich ja gar nichts dafür, wenn ich nicht glaube. Kann ich ja gar nichts dafür, wenn Gott mir die Augen nicht öffnet, was soll ich machen? Habe ich noch vor nicht allzu langer Zeit von jemandem gehört. Was soll ich denn machen, wenn Gott mir die Augen nicht öffnet? Ich sage dir, was du machen sollst. Heute wird das verkündigt, was du machen kannst. Heute wird es verkündigt, nicht nur von dieser Kanzel, sondern hoffentlich weltweit. Ich bin mir sicher, weltweit, wenn das Evangelium verkündigt wird. Da wird es heißen, bittet Gott, dass er euch die Augen öffnet. Bittet Gott, dass er euch Verständnis schenkt. Bittet Gott, dass ihr richtig hört auf sein Wort. Und das brauchen wir auch als Christen, die wir sehend geworden sind. Wir brauchen es alle Zeit. Bittet Gott, dass er euch in seine Wahrheit leitet, dass ihr mehr und mehr versteht, Liebe siegt. Dass ihr mehr und mehr versteht, wer er ist, dieser Jesus. Dass ihr das mehr und mehr begreift, was die Breite, die Höhe, die Länge, die Tiefe ist, der Liebe Christi. Dass ihr mehr und mehr in seine Wahrheit geleitet werdet. Bittet Gott, dass er euch die Augen aufmacht. Er muss es tun. Das war das Gebet vieler Christen, bevor sie gläubig wurden. Meins war es auch. Herr, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Nun kann man wahrlich die Augen vor Jesus verschließen. Ich sage das, weil der nächste Vers, den wir jetzt gleich sehen, darauf hindeutet. Wir können das Licht sehen, und viele Stellen in der Bibel, viele schwierige Stellen, zum Beispiel in Hebräer 6 und Hebräer 10, wir können das Licht sehen, und unsere Augen zumachen. Wir können das Licht sehen und uns abwenden und wegschauen und uns abwenden von dem Licht. In Johannes 3 lesen wir das. Da heißt es im Vers 19, das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Sie wollten das Licht nicht. Sie wollten lieber ihre eigene Lehre. Sie wollten das nicht glauben, was Jesus sagte. Sie vertrauten lieber auf ihre eigene Philosophie, auf ihre eigenen Traditionen, auf ihre eigene Religion, auf ihre eigenen Erfahrungen. Sie vertrauten lieber mehr auf die Wissenschaft. Und deshalb sagt Jesus, so habe nun Acht, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. So habe nun Acht, dass das, was du denkst und glaubst, von dem du glaubst, dass es denn hell sei, dass es denn Licht sei, so habe nun Acht, dass das nicht wirklich Finsternis ist. Aber wenn du die Augen, wenn du Jesus siehst und die Augen öffnest und nicht verschließt, wenn du Jesus siehst und dich nicht abwendest vom Licht, wenn du das Licht aufnimmst, dann strahlt es hell in dich hinein und erleuchtet dich. Und dann wirst du neu und dann hast du neues Leben und dann kannst du Glück erfahren. Gott macht dir die Augen auf. Ich fasse das jetzt nochmal kurz zusammen. Gott macht dir die Augen auf. Dann kannst du das Licht Jesu sehen, dann kannst du sein Evangelium erkennen und sein Wesen verstehen. Dann lass es hinein, dass es dein Herz erleuchtet. Dann nehmen wir den Vers 33. Niemand aber zündet ein Licht an und setzt es an einen verborgenen Ort, auch nicht unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit die Hereinkommenden den Schein sehen. Gott hat dir die Augen geöffnet. Du hast das Licht Jesu gesehen, du hast ihn hineingelassen in dein Leben, du hast ihn hineingelassen, so dass er dich erleuchtet. Dann soll dein Licht auch gesehen werden. Dieses Licht soll nicht unter dem Scheffel stehen. Es soll auf den Leuchter. Es soll gesehen werden. Das Evangelium Christi soll verkündigt werden. Dein Leben mit Christus soll gesehen werden. Jesus sagt, in Johannes 18, ich habe öffentlich zu der Welt geredet, im Verborgenen habe ich nichts geredet. Und dann sagt er zu den Jüngern in Matthäus 10, was ich euch im Finsteren sage, das redet im Licht. Und was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. Lass es sehen. Das Licht muss gesehen werden. Dein Licht muss gesehen werden und gehört werden. Ich problematisiere heute ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Gedanken kennt. Ach, ich bin doch ein Sünder. Und das stimmt ja auch. Ich habe wieder versagt. Ich versage doch die ganze Zeit. Ich werde von Nichtchristen beschämt. Wie soll mein Leben jemals ein Zeugnis sein? Wie können andere in mir das Wesen Jesu erkennen, das ist es ja, was wir als Lichter tun sollen. Wir sollen das Wesen Jesu reflektieren. Da muss ich versagen. Ich versage so oft, ich bin kein gutes Zeugnis. Darf ich euch trösten? Mit einem sehr, sehr aufschlussreichen und wichtigen Wort aus dem ersten Johannesbrief. Können wir mal schauen. Da heißt es, das müssen wir ganz genau lesen, das müssen wir schmecken. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, wie Jesus im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und jetzt kommt's. Und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir im Licht wandeln, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Christi, es reinigt uns von aller Sünde. Ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt, im Theater, wenn die Bühne ganz dunkel ist. Und dann gibt es einen Lichtkegel in der Mitte. Ja, da wird ein Licht angemacht, ein Spotlight. Und dann seht ihr dann den runden Lichtkreis. Und alles auf der Bühne ist dunkel. Eine Person, die jenseits dieses Lichtkreises steht, ist nicht zu sehen. Sobald diese Person, dieser Schauspieler oder was es auch immer ist, in diesen Lichtkreis tritt, wird er sichtbar. Und deshalb sagt Jesus hier, wandelt im Licht, tritt in den Lichtkreis, tritt hinein und bleibe da, wandle da, lebe da. Tritt dorthin, wo das Licht ist, mit anderen Worten, sucht die Nähe Jesu, tritt in sein Licht. Und sobald du in sein Licht trittst, gilt das, was hier steht. Das Blut Christi reinigt dich von aller Sünde. Das Licht Christi durchflutet dich so, dass deine ganze Schlechtigkeit überblendet wird. Das werden die Menschen sehen. Das bleibt nicht unentdeckt. Das ist wie eine Leuchte auf dem Berg. Tritt zu Jesus heran in das Licht. Such seine Nähe. Was ist das? Rede mit ihm. Sprich mit ihm. Danke ihm, lobe ihn, kommuniziere mit ihm, höre ihn, höre sein Wort, schau in sein Wort. Suche Menschen, die mit ihm Gemeinschaft haben. Denn das heißt ja, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Such die Menschen, die in seinem Namen versammelt sind. Ist er mitten unter euch? Such diesen Lichtkegel, stellt euch da hinein und dann durchflutet er euch. Und das Blut Christi macht euch rein von aller Sünde. Und die Schatten sind nicht mehr zu sehen, sie werden durchleuchtet. Das Licht zehrt immer die Finsternis auf. Die Finsternis ist noch da, aber das Licht zehrt sie auf. Oder überblendet sie. Du wirst gesehen werden. Dann kannst du Jesus widerspiegeln. Wenn er dich erleuchtet, dann wird auch das Licht in dir deutlich. Dann strahlt auch das Wesen Jesu aus dir heraus. Das ist wie wenn jemand einen Stecker in die Steckdose steckt von einer Lampe. Und deshalb heißt es jetzt in Vers 36, wenn nun dein ganzer Leib Licht ist, sodass er keinen finsteren Teil mehr hat. Wenn nun dein ganzer Leib Licht ist, sodass er keinen finsteren Teil mehr hat, wenn jetzt dein Herz von Jesus durchleuchtet ist, wenn du jetzt in diesen Lichtkegel getreten bist und Jesus dich von aller Sünde gereinigt hat, dann ist dein ganzer Leib Licht, dein Herz, dein Wesen, dein Inneres, deine Gedanken. Wenn nun dein ganzer Leib Licht ist, sodass es keinen finsteren Teil mehr hat, so wird er ganz hell sein. Dann wird er gesehen. Dann wird er gehört. Liebe Freunde, wenn ihr verzweifelt seid über euer Zeugnis, und ich bin es, so oft, begibt euch in die Nähe Jesu. Jeden Tag neu. Das Erste, was ihr tut, wenn ihr aufgestanden seid. Oder bevor ihr aufgestanden seid. Spricht mit ihm. Geht zu ihm. Wenn du im Licht wandelst, das wird nicht unentdeckt bleiben. Amen. Lass uns noch zusammen beten. Diejenigen, die möchten von euch, können kurz und laut beten. Ich schließe das Gebet dann ab.